Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit der Schauspielerin Angela Winkler. Mein Name ist Karin Röder. Frau Winkler, die verlorene Ehre der Katharina Blum nach Heinrich Böll, das ist ein Film, der untrennbar mit ihrem Namen verbunden ist. Das war 1975, ihr Durchbruch als Schauspielerin. Damals wurden sie einem großen Publikum bekannt. Denken Sie heute noch manchmal an diese Zeit?
Nein, ich denke eigentlich nicht an die Zeit. Ich denke an heute und ich denke ziemlich an jetzt. Und an die Vergangenheit versuche ich nicht so zu denken.
Leben Sie auch im Hier und Jetzt?
Ja, ich habe auch noch Sehnsüchte, Gott sei Dank.
Welche?
Ja, dass ich wieder so lebe, wie ich, als ich nicht in Berlin gelebt habe. Ich bin jetzt seit 10 Jahren in Berlin, hauptsächlich wegen meiner Kinder. Meine Tochter spielt da Theater, am Rambazamba-Theater. Und meine 3 Söhne sind da auch und versuchen, durchs Leben da so zu kommen. Und ich möchte wieder aufs Land, auf jeden Fall.
Also wenn ich das so richtig interpretiere, sind Sie jetzt so in der Lebensphase, wo die Kinder vielleicht, Kinder in Anführungsstriche, sind ja schon erwachsene
schon
Menschen,
erwachsen.
Aus dem Gröbsten raus
ja.
sind und jetzt wollen Sie auch wieder raus.
Nee, so kann ich es nicht sagen. Die sind überhaupt nicht aus dem Gröbsten raus eigentlich. Ich weiß nicht, wenn man Mutter ist, ist glaube ich das Ganze, man denkt ja immer an die, ja. Aber ich will eigentlich auf dem Land leben. Ich bin früher nach Berlin gekommen, als die Schaubühne da mit Peter Stein anfing. Und da kam ich mitten in der Spielzeit dann hin, habe Peer Gynt gespielt mit Peter Stein, diese berühmte Peer Gynt-Aufführung. Und dann bekam ich nach einem Jahr, glaube ich schon, mein erstes Kind, Luca. Und dann hatte ich halt auch so einen Freund. Ich bin immer noch nicht verheiratet mit diesem damaligen Freund, also meinem Mann, lebe ich immer noch.
30 Jahre inzwischen schon.
Ist das so lange her? Ja, ich glaube.
Ich habe nachgerechnet.
Ja, gut. Das ist ja bald goldene Hochzeit, oder?
Ja.
Das, gut, also wir sind dann gleich aufs Land, weil ich habe gedacht, mit dem Kind dann Theater machen, weil das Theater damals an der Schaubühne, das hat einen schon sehr aufgefressen, kann ich nicht sagen. Aber man war dauernd im Theater. Die Schaubühne, das war ja so ein Modell. Man hat diskutiert, man hatte den Luxus, sich ein halbes Jahr mit einem Stück zu beschäftigen, mit der Zeit, in dem das Stück spielte, mit dem Schriftsteller. Das geht ja heute gar nicht mehr. Und deswegen war das eigentlich wie so eine Universität. Man war immer im Theater und die Familien mussten darunter leiden. Ich bekam mir erst dann das Kind, den Luca, und bin dann auch mit meinem Mann bald weg. Nach Italien, wo wir da in so einer einsamen Mühle wohnten, wo Luca dann geboren ist. Und dann kam ich dann irgendwie wieder und habe wieder ein bisschen Theater gespielt. Und so habe ich es eigentlich die ganzen Jahre gemacht, immer ab und zu nur Theater gespielt. Oder dann kam ein Film und dann kam wieder das nächste Kind. Dann habe ich wieder 5 Jahre mal nichts gemacht. Also mich fragen immer alle, oh, du hast doch wahnsinnig viel gemacht. Dann sage ich immer, Nee, ich habe überhaupt ganz wenig nur gemacht. Ich habe nie Kleist gespielt, leider. Ich habe nie Schiller gespielt. Ich habe nie, ja. Dann erst fing ich an, als mich Peter Zadek rief. Das war 1990. Die ganzen Jahre davor habe ich sehr auf dem Land gelebt. Wir haben in Italien gelebt, wir haben in Spanien gelebt. Wir haben in Frankreich 2 Orte gehabt, also in der Auvergne, wo wir sehr lange gelebt haben und ich 5 Jahre überhaupt nichts gemacht habe. Einen Film habe ich in der Zeit gemacht mit Michael Haneke, Bennys Video. Und dann hatten wir dann wieder Geld und dann konnten wir die Schulden bezahlen mit dem Geld und so. Auf dem Land braucht man ja nicht viel.
Einerseits sagen Sie, Sie haben gar nicht viel gemacht. Ich hatte auch den Eindruck, dass Sie sehr viel gemacht haben, Filme als auch Theater.
Ja, weil ich habe natürlich einen guten Riecher gehabt und habe gute Sachen gemacht.
Genau.
Wo man aufmerksam wurde.
Sie wollten sich nicht so für Geld hergeben und Freude annehmen.
Das habe ich Gott sei Dank nie gemacht und möchte es auch so lange, wie es geht, nicht machen. Deswegen habe ich auch mit Fernsehen Schwierigkeiten, weil mein Beruf, den sehe ich schon als Praline, oder? Also, ja, den liebe ich schon sehr und den will ich nicht so einfach so hinschleuseln. Trotzdem habe ich die Familie oder das Leben, wie man so sagt, tue ich dem Beruf vorziehen. Also, ich brauche mein Leben. Ich könnte nicht nur Theater spielen, möchte ich überhaupt nicht. Ich kann eben auch Jahre ohne Theater sein.
Oder das, was viele Frauen ihrer Generation ja tun mussten, sich entscheiden für Kinder, für Familie oder Beruf, das wäre für Sie nie in Frage gekommen.
Ich möchte alles haben. Aber wenn ich entscheiden müsste, dann würde ich das Leben vorziehen. Also zum Beispiel, es gibt ja so viele Theaterleute, die nur fürs Theater, die nur im Theater leben. Das ist für mich ein Graus. Da würde ich überhaupt nicht weiterkommen mit meinen Gedanken, mit meinen Träumen. Ich kriege ja Lust aufs Theater, wenn ich da die frische Brise oder den Wind spüre oder ja, auf dem Feld herumstampfen kann oder das Meer riechen kann oder in Bergen bin. Es kommt ja ins Theater rein und wenn ich das nicht habe oder hätte, dann wär ich doch ganz schmal auf dem Theater. Und das ist so auch das, wo ich jetzt merke, wo ich so lange schon in der Stadt bin, in Berlin, dass ich wieder raus aufs Land muss. Und dann, Augenblick bin ich so, dass ich so Theater mache, weil ich in der Stadt auch lebe, ja. Aber ich will raus aufs Land wieder.
Jetzt haben Sie, Frau Winkler, Ihr Leben schon ein bisschen im Schnelldurchlauf erzählt und angedeutet. Ich will aber doch noch an einigen Stellen so in die Feinheiten gehen. Da interessiert mich ja doch noch das eine oder andere. Katharina Blum hatten wir gesagt. Danach kamen auch noch ganz viele andere Filme, auch mit politischem Inhalt. Einige haben sich auch mit der RAF beschäftigt.
Ja, ich habe halt Deutschland im Herbst gemacht.
Deutschland im Herbst.
Ja.
Davor gab es
Messer
im Kopf oder Jagdszenen in Niederbayern.
Das war davor.
Das war der erste Film. Später in der Blechtrommel haben Sie mitgewirkt als Mutter von Oskar Mazerat.
Dann habe ich mit André Weider Danton gemacht. Besondere Frau war Katharina Blum. Da musste ich schon Scheuklappen vortun. Weil ich bin ja ganz anders als Katharina Blum. Also man tut mich immer mit Katharina Blum so.
Unterstellt man ihnen deren Charakterzüge?
So. Ich habe ja auch Briefe damals gekriegt, wo ich quasi als die heilige Johanna oder als wurde ich da so als Heldin da verehrt. Alles, was der Katharina Blum im Film passiert ist, habe ich hinterher in meinem Privatleben, es ging weiter, habe ich Briefe gekriegt. Genau wie Katharina Blum, du. Marxistenschwein oder so, aber auch so Briefe, Mensch, du bist mir ein Vorbild in deiner Stärke, du hast da den erschossen und so und du bist so eine, also, so viel Mut
eine
und Kraft, Heldin.
Mhm. Das wollen Sie nicht sein?
Nee, ich bin doch nicht, das will doch niemand sein, hoffe ich, eine Heldin. Das wollen die Männer, glaube ich, viel mehr sein als die Frauen, oder?
Vielleicht liegt ja doch in den Rollen mehr drin von Ihnen, als Sie selber wahrhaben wollen. Könnte das sein?
Ich meine, wenn man in der Öffentlichkeit, wenn man prominent, ich bin ja jetzt eigentlich in Berlin, gut, ich kriege diese Briefe zu den Einladungen, ja, der König ist da oder was weiß ich, dann, wie heißen diese Prominenten, die immer dann die Einladung kriegen, die haben doch einen bestimmten Namen.
Also A-Promis, B-Promis,
C-Promis. Ja,
A-Promis,
B-Promis, C-Promis.
Aber Sie gehören zu den A-Promis.
Wahrscheinlich gehöre ich zu den A-Promis. Also ist mein Briefkasten dann voll mit diesen Einladungen.
Nehmen Sie die an, ab und an mal?
Eigentlich fast nie.
Warum nicht?
Weil es mich nicht interessiert. Erstmal müsste ich dann kleines Schwarzes haben oder ich weiß nicht, mich interessiert es nicht, rumzustehen und bla 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 zu reden und so Gespräche, wie Gespräche zu sein haben auf diesen
Events.
Da macht man, man Gespräche, das interessiert mich nicht.
Viele Schauspieler gehen ja genau
um entdeckt
deswegen
zu werden,
dahin, um gesehen
oder um weiter,
gesehen
um gesehen zu werden. Oder um, ja, da ist dann der, zum Beispiel gehe ich nie auf diese Berliner Filmfestspiele oder so. Ich ging vor ein paar Jahren mal hin, als meine Agentin, Frau Anna Baumbauer, die schon sehr alt ist, da den Preis gekriegt hat. Da war ich dann auch da, weil wir ihr ein Ständchen gesungen haben.
Was macht Sie denn so gewiss, dass Sie das alles gar nicht nötig haben? Was ist da
Ich habe, dass ich nicht das Theater an erster Stelle sehe und ich muss da nicht hingehen, weil es bringt mir nichts. Also was bringt es mir denn, wenn jemand mit mir arbeiten will? Ich muss ja nicht unbedingt arbeiten, das habe ich ja vorhin gesagt. Wenn ich jetzt mit jemandem arbeiten will, ich habe zum Beispiel kürzlich mal einen Brief geschrieben an Thomas Ostermeier, weil ich wollte mal mit einem jungen Regisseur arbeiten und ich wollte wieder mit Sepp Bierbichler arbeiten. Wir verstanden uns auf der Bühne. Das flutschte nur so. Man schaute sich an oder man hörte sich zu und ja, es ging so ineinander über. Und viele Schauspieler schauspielern ja auch so.
Was meinen Sie damit?
Dass ich die Töne dann kenne, die dann kommen, dass immer dieselben Töne sind, dieselben Sätze sehen dann genauso aus wie am Vortag. Und ich finde das Leben, wenn ich jetzt was erlebt habe am Tag, sagen wir mal, meine Mutter stirbt, oder das ist jetzt ein großes Beispiel, aber irgendwie, ich höre jetzt plötzlich einen besonderen Vogel singen oder ich weiß nicht, irgendwas passiert oder ich komme gerade aus der U-Bahn und mich hat eine angerempelt oder ich habe was Schreckliches erlebt, so ein Bettler oder habe was Schlimmes gesehen oder auch was Schönes, dann geht doch das in mich rein. Da kann ich doch nicht so tun, als hätte ich das nicht erlebt und nicht gesehen und nicht gehört. Also gehe ich mit dem, was ich am Tag erlebt habe oder die Stunde davor, gehe ich doch in die Vorstellung mit rein. Viele Schauspieler bereiten sich ja ganz anders vor, um auf die Bühne zu gehen. Ich muss immer ziemlich mich ablenken. Also ich gehe in Kaufhäuser dann rein und irgendwie in so ein Chaos, um durch das Chaos dann zu einer Klarheit zu kommen, glaube ich, um auf die Bühne zu kommen überhaupt. Weil es ja auch nicht alles so einfach ist, auf die Bühne zu gehen, ja. Viele Schauspieler tun dann meditieren oder was weiß ich. Jeder hat so seinen eigenen Weg, um darauf zu kommen.
Ja. Also Sie möchten nicht einfach nur ein Produkt, eine Ware abliefern, sondern Sie holen das Leben hinein in Ihr Herz und bringen das dann mit auf die Bühne.
Das spielt mit. Also was ich gerade am Tag gemacht habe, das spielt auf jeden Fall mit, wenn ich oben auf der Bühne stehe und spiele. Auf jeden Fall. Also ich bin da sehr offen, ich bin da sehr spontan da oben, wenn ich gut bin.
Auch sehr verletzlich?
Natürlich, dadurch kommt ja die Verletzlichkeit, wird die ja viel größer, weil man offen auf die Bühne geht und sich nicht vorher schützt oder abschottet. Ja, dass man sieht, was draußen ist oder das zulässt und mit diesen Bildern im Kopf oder was man gehört hat, gesehen hat, Gefühlen hat, was in einen reingegangen ist, kommt man auf die Bühne und plötzlich, wenn ich Tschechow spiele, plötzlich sehe ich vor mir dann irgendwie so ein Bild, was ich gerade gesehen habe. Ob ich meinem Jungen jetzt die Rotznase abwische, als er noch klein war, oder ob ich jetzt irgendwie, ja, das spielt ja alles mit dann. Und dann spiele ich, sagen wir, auf der Bühne und plötzlich, tschupp, kommt so ein Bild in meine Fantasie und dann sehe ich das plötzlich vor mir. Und das kommt dann rein in mein Theaterspiel. Und das ist das Spannende. So hat wenigstens Peter Zadek, der mit mir sehr viel ausprobiert hat, das, glaube ich, auch so beschrieben. Am besten bin ich, wenn ich mich vergesse, wenn die Kontrolle weg ist. Und es sind so Schauspieler, mit denen ich am liebsten arbeite, die nicht diese schreckliche Kontrolle immer haben.
Sie haben ja auch mit ganz vielen bedeutenden Kollegen gearbeitet, haben in großen Theaterstücken Hauptrollen gehabt. Sie haben mit großen Theaterregisseuren gearbeitet, mit Filmemachern wie von Trotter und Schlöndorff war es. Ne?
Ja, und Weiler. Und
schließlich Zadek, den Sie jetzt schon oft genannt haben in diesem Gespräch, und Hamlet mit Ihnen in der Hauptrolle. Manche sagen, das war also die bedeutendste Hamlet-Inszenierung der vergangenen 20 Jahre.
Naja, man sprach ja oder spricht vom Jahrhundert-Hamlet. Also es war halt deshalb so anders, nicht nur, weil ich eine Frau bin. Peter Zadek sagte, als wir Kirschgarten zusammengearbeitet haben, wenn wir geprobt haben, da hat er plötzlich mich als Hamlet gesehen. Ich habe ja die Raniskaja da gespielt. Und da kam ihm der Gedanke, mit mir nochmal Hamlet zu machen. Er hat es ja Jahre vorher mit Uli Wildgruber gemacht. Und in dem Moment hat er gar nicht dran gedacht, dass ich jetzt eine Frau bin oder so. Das ist ihm auch ganz egal gewesen. So meine Art, wie ich da oben auf der Bühne stehe und spreche, diese Art möchte er haben. So soll Hamlet jetzt sein. Also er will mit mir Hamlet machen.
Hat sie das stolz gemacht?
Nee, warum stolz? Der hat ja öfters sowas gesagt. Ich kann gesagt, ach Angela, ich würde gern das machen. Würde dir das gefallen? Ich würde das gern mit dir machen. Ich war ja irgendwann in den letzten Jahren doch ziemlich so ein, wie sagt man, Medium? Oder ich weiß nicht, wenigstens habe ich ihn wohl angeregt.
Muse, Inspiration.
Also irgendwie habe ich wohl in meiner Art, wie ich spiele oder wie ich auch bin, also das war wohl für ihn beides, mein Leben und das auf dem Theater, dass er sich Gedanken gemacht hat, was mache ich mit dieser Frau als nächstes, mit dieser Schauspielerin. Und es war halt dann Hamlet. Und ich habe ihm gesagt, ja, aha, ja. Ich hatte damals diesen Hamlet mit Wildgruber gesehen, damals in Bochum in so einer Fabrikhalle. Da hatte ich, eigentlich muss ich zugeben, gar nicht so viel verstanden von dem Stück. Es war wie Zirkus für mich, ich fand es wunderbar. Aber so, dass ich jetzt verstanden habe, was das bedeutet, das habe ich gar nicht, habe ich eigentlich gar nicht in dem Moment, als die Frage kam, so begriffen. Dann kam die Zeit immer näher. Ich habe sehr spät den bearbeiteten Text bekommen, las das, habe 3 gelbe Stifte, diese Stifte.
Textmarker.
Textmarker beim Unterschreiben habe ich verbraucht und merkte, oh Gott, was für ein Text, ja, was kommt da denn auf mich zu? Hab dann irgendwie nervös in so ein Brot gebissen, verlor gleich den Zahn da, gleich brach der ab und also dann
gut ersetzt worden.
Wie?
Der Zahn ist gut ersetzt worden.
Ja, genau. Da ist da so eine Krone drauf jetzt. Das war der Schneidezahn hier vorne, der ja, da.
Sieht links. Man nicht.
Ja. Dann merkte ich, oh Gott, was kommt da auf mich zu? Dann fing ich an, es war 3 Wochen vorher, bevor wir anfingen, den Text so zu lesen, fing an, dass ich das reinkriege im Kopf. Und dann merkte ich, oh Gott, das sind alles so philosophische Texte.
Dann sind Sie abgehauen während der Proben, stimmt das?
Ja, während der Proben bin ich 2-mal abgehauen.
Warum?
Ich bekam nichts in meinen Kopf rein. Die Rolle des Hamlet, das ging so in mich über. Der Hamlet ist ja, der kann ja nicht handeln. Der fühlt sich ja immer, dass er nichts kann. Er kann ja nicht den Auftrag des Vaters, den schafft er ja nicht. Und
haben Sie sich plötzlich auch so gefühlt?
Ja.
Sehr authentisch, die Rolle.
Ja, es ist ja bei mir schon, wenn ich so eine Rolle spiele, es geht ja schon in einen rein. Und bei mir geht es schon besonders sehr rein. Ich schreibe ja auch die ganzen großen Rollen, die ich bekomme, die muss ich immer erst abschreiben. Also geht's vom Text, den ich da sehe, auf DIN A4-Blatt, muss ich das erstmal mit meiner eigenen Hand und Handschrift ins Heft schreiben. Dann schreibe ich das erstmal groß ab. Inzwischen bin ich ja älter geworden, kann nicht mehr ohne Brille diesen kleinen Text lesen. Also ich schreibe es mit meiner Schrift ab, dass ich den auch lesen kann auf dem Fahrrad. Und wenn ich mit Fahrrad fahre durch Berlin, dann habe ich manchmal mein kleines Heftchen in der Hand. Und so, wenn ich viel Verkehr ist, dann schaue ich da mal rein und so. Und kann dann auch in der U-Bahn sitzen und diesen Text, den ich selbst geschrieben habe, der selbst durch meine Hand durch meinen Kopf schon durchging, durch mich schon durchging, habe ich den dann in der Hand und kann so den Text viel besser lernen, als wenn der da auf DIN A4 gedruckt ist.
Ist es schon ein Teil von Ihnen?
Dann ist es schon ein Teil von mir. Und ich hab's nicht so einfach. Manche Schauspieler können sehr abstrakt lernen. Ich konnte als Kind schon in der Schule überhaupt nicht Gedichte auswendig sprechen. Ja, das ist wahnsinnig schwer. Weil meine Fantasie, die ging dann so in alle Richtungen. Und ich hatte es schwer zu bündeln. Das habe ich immer noch. Ich habe, wenn ich so einen Text lese, dann habe ich 1000 Bilder und Erinnerungen im Kopf. Aus meinem eigenen Leben. Die muss ich erst alle so durcharbeiten, bis ich dann dahin komme. Das ist bei mir schon, glaube ich, ganz extrem. Ja, so ist es halt.
Schwer hat es auch die
Frau. Das ist eine Arbeit, eine schwere Arbeit. Ich kann nicht so einfach da so hinplappern. Das muss ich erst mal füllen, um wieder zur Leichtigkeit hinzukommen, weil die Arbeiten mit Zadig, die waren ja ganz leicht. Da flirte ich ja nur so über die Bühne. Als Hamlet war ich ja nicht schwer. Im Gegenteil. Ich war ja ganz leicht und sprang über alle Bänke rüber. Also ich nachdem stand ja da Sie oben wie 18. Nachdem ich aber diese schwere Arbeit gemacht habe, flog ich wie ein Vogel dann so über alles rüber.
Vielleicht hat das ja auch ein bisschen mit Ihrem ersten Musikwunsch zu tun. Barbara heißt die Sängerin. Und der Titel, ich sage ihn jetzt einfach mal in Deutsch, sie will sagen, ich liebe dich, aber sie weiß nicht so recht wie.
Ich liebe dich, kann ich nichts sagen.
Ich liebe dich, kann ich nichts sagen.
Ja, das ist ein wunderschönes Lied, das singe ich auch selber. Und ich mag sowieso diese Barbara, diese französische Chansonette, sehr gerne, weil die erzählt so ganz einfach so Geschichten, so Frauengeschichten. Sehr intelligent. Ich mag das, wie die singt.
Dann hören wir uns das jetzt mal an auf Französisch, war Ihr ausdrücklicher Wunsch. Wie heißt es in Französisch?
Je t'aime, je ne peux pas dire.
Barbara.
Je ne sais pas dire je t'aime, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne peux pas dire je t'aime, je ne peux pas, je ne peux pas. Je l'ai dit tant de fois pour rire, on ne rit pas de ces mots-là. Aujourd'hui que je veux le dire, je n'ose pas, je n'ose pas. Alors j'ai fait cette musique qui mieux que moi te le dira.
Angela Winkler, eine der besten deutschen Schauspielerinnen, ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2. Sie wirken sehr mädchenhaft auf mich, Frau Winkler, im positiven Sinne, wie zu Anfang Ihrer Karriere. Und eben sagten Sie, ja, ich bin ja auch schon ein bisschen älter geworden. Das mag sein, aber Sie sehen nicht so aus wie 65, wie Sie nun mal sind. Gibt es ein Geheimrezept?
Naja, meine Mutter, die ist gerade 96 Jahre alt geworden. Und es liegt wohl ein bisschen in den Genen, denke ich. Sieht noch ganz jung aus und will noch alles, hat noch eine vollkommene Energie. Die ist noch immer gereist und zur Uni dann gegangen, hat Philosophie nochmal studiert und Kunstgeschichte. Und die ist sehr wach, immer noch. Und ich glaube, daher habe ich das. Und dann die Kinder. Und ich glaube, meine Stimme ist noch ziemlich jung. Das kommt wohl auch.
Das auch, ja.
Das kommt wohl auch noch dazu. Und ich bin körperlich ziemlich fit. Ich habe noch keine Schmerzen. Toi, toi, toi. Also ich habe noch keine körperlichen Macken.
Woran liegt's? Machen Sie Sport? Außer Radfahren?
Gar nicht so. Also ich habe mit meinem Mann, der Bildhauer ist, sehr viel Häuser aufgebaut. In den einsamsten Gegenden sehr viel Ruinen aufgebaut. Landwirtschaft betrieben, also waren sehr große Gärten und ich habe ja sehr viel mit den Händen gearbeitet, bin sehr kräftig, immer noch, engagiere mich sehr, jetzt fürs Hamba-Zamba-Theater, meine Tochter. Also ich bin neugierig, ich will noch nicht mein Häusli-Häusli da um mich herum haben.
Noch nicht in Rente gehen.
Ja, das bin ich jetzt übrigens. Ich bin seit 3 Monaten in Rente, kriege ich Rente. Aber mich interessieren die jungen Leute. Mich interessiert einfach sehr vieles. Ich habe mit Schlingsief kürzlich gearbeitet. Ja, ich will offen sein. Das macht es vielleicht auch aus. Also ich scheue mich auch nicht. Ich habe, glaube ich, ziemlich viel Mut.
Sie haben viel Mut und wenn die Kamera ganz nah dran ist, ich kenne Sie ja hauptsächlich aus Filmen und im Theater kommt man ja auch nicht so nah ran.
Nee, Sie sind ja nicht in Berlin.
Ans Gesicht nicht so nah ran.
Ja, ja.
Dann kommt eine wahnsinnige Zerbrechlichkeit zum Ausdruck, die Ihr Gesicht offenbart und gleichzeitig mit der gleichen Überzeugung, ist mein Eindruck, eine bewundernswerte Entschlossenheit. Und ich habe dann das Gefühl, Sie verwandeln sich dann auch so von Szene zu Szene, ja nach dem Motto, was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Mhm. Gibt es sowas auch in Ihrem eigenen Leben, in Ihrer eigenen Biografie?
Naja, ich habe ja auch, wie wir alle, meine Depression und meine Verletzlichkeiten sehr stark. Aber ich komme immer wieder ziemlich schnell raus, weil ich mich freuen kann. Ich kann mich ziemlich gut freuen.
Und Sie hatten es eben angedeutet, Sie haben 4 Kinder, also sind ja inzwischen erwachsen, 3 Söhne und eine Tochter. Hatten schon so ein bisschen erzählt, wie Sie das früher gemacht haben, als die noch klein waren. Da haben Sie eben mal keine Rollen angenommen und waren ausschließlich für Ihre Kinder, ausschließlich für die Familie da.
Auf dem Land auch. Was sehr viel Kraft gibt.
Ja, körperlich gearbeitet, den Garten angebaut, Gemüse angebaut. Und waren Ende 30, als Ihre Tochter geboren wurde.
Danach kam noch einer, der Lasse. Da war ich 41, der ist 23. Ja, so war das.
Also waren also schon zweimal, wie man heute sagen würde, eher eine späte Mutter. Und diese Tochter, Nele, von der jetzt schon einige Male die Rede war,
die hat das
ist mit Down-Syndrom geboren. Ja. Wie war das für Sie, als Sie das erfahren haben?
Also ich muss sagen, ich hatte mich bis dahin, ich hatte also schon 2 Söhne, mich eigentlich nie mit Behinderung oder so beschäftigt. Mein Mann und ich, wir waren immer so die Abenteurer. Wir haben machen können, was wir machen wollten eigentlich. Wir haben gelebt, zu der Zeit, glaube ich, auf Krautsand, auf so einem riesen Apfelhof. Und ich habe die Äpfel, die dann runterfielen, alle geschleppt, die Apfelkisten, und wollte dann irgendwie den letzten Monat in der Sonne sein. Und die Eltern von meinem Mann hatten da in Spanien so ein Domizil. Und wir fuhren dann mit unserem Lastwagen, so ein Transporter hatten wir damals, nach Spanien. Vorher war ich noch beim Arzt, er hat gesagt, das hat sich noch nicht rumgedreht, das Kind. Aber vielleicht durch die Ruckelfahrt da mit dem Transporter dreht sich's vielleicht noch. Und dann kam Nele raus und wir bekamen unsere ersehnte Tochter. Sie kam also mit dem, also es war Steißbein, raus und wir freuten uns. Und dann haben wir aber gleich gesagt, oh, die hat so einen platten Kopf. Sieht ja aus, so wie die Losverkäufer da in Spanien. Das sind immer so ein bisschen so beschränkte Menschen, die da die Lose verkaufen. Und dann war ich also mit dem Baby alleine im Zimmer. Und dann schlief es auch und dann war es so süß und so glatt. Und dann wachte es auf und dann hat es so Runzeln, so mit dem Gesicht, so war irgendwie so Bewegungen im Gesicht, die mir so komisch vorkamen, wo ich dachte, da stimmt irgendwas nicht. Dann sagte der Arzt auch noch, heute Abend kommt sein Kollege, ein Kinderarzt. Und irgendwie rief ich dann meine Mutter an, du Mutti da, ich glaube, da ist irgendwas. Mit dem Kind, die hat gesagt, ach, die Runzeln, das ist doch typisch Baby. Die verziehen doch da immer ihre Gesichter. Aber ich merkte, irgendwas stimmt da nicht. Und das war ja auch der erste Eindruck nach der Geburt, da stimmt irgendwas nicht. Die hat so einen flachen Kopf da. Und dann kam der Arzt und dann sagte der irgendwas auf Spanisch mit Mongoloisme oder so ähnlich. Und Mongoloid war ein Ausdruck, den ich kannte. Das war doch immer in diesen Lexika, immer so ein Foto und es stand immer drunter Mongoloid. Da war immer so ein Mensch zu sehen, der so vollkommen in sich zusammengesunken da so saß. Ja, dann wusste ich also Bescheid. Und dann habe ich mit meinem Mann also die Nacht da im Krankenhaus verbracht und da hat es halt plötzlich Batsch gemacht. Und diese Nacht, können Sie sich ja vielleicht vorstellen, da denkt man dann, wow, jetzt ist das Leben plötzlich. Die Kinder, die lernen jetzt den Ernst des Lebens kennen und jetzt wird das Leben ganz anders.
Die beiden Söhne, die schon
die
da
Söhne,
waren.
Ja. Und
wurde es anders?
Komischerweise nicht. Also ich habe in dieser Nacht wirklich, ich wollte das Kind ermurksen quasi. Ich habe quasi einen Mord irgendwie innerlich gedacht. Ist besser, weil ich an den Mann und die 2 Söhne dachte. Und mein Mann wollte ja immer mit seiner Tochter dann tanzen gehen später, mit seiner geliebten Tochter, die so Züge von mir dann hat und ein bisschen Angela ist. Und ich habe halt so gedacht, oh Gott, jetzt ist alles aus. Und ich bin quasi durch alles durchgegangen, muss ich sagen, so emotionell. Und dann habe ich am nächsten Morgen, habe ich halt gedacht, so, jetzt ziehe ich sie an und mache sie zum süßesten Down-Syndrom-Mädchen. Habe ihr die roten Sachen angezogen, die ich gestrickt hatte. Ja, und ich bin also in dieser Nacht durch alles durchgegangen und hatte Kraft und Mut und habe bisher halt gekämpft. Ich habe gekämpft, dass meine Tochter genauso leben darf wie alle Menschen. Weil das ist ja, wenn man ein behindertes Kind zur Welt bringt, entweder kämpft man nicht oder man kämpft. Und ja, man muss auch den richtigen Partner haben. Viele Frauen geht dann die Ehe kaputt. Oder ich habe es natürlich gut. Ich bin in dem Beruf, ich bin keine Bäuerin im letzten Winkel von Deutschland irgendwo, die nichts erfährt. Ich kriege da was her, ich lese das. Da kommt er und sagt, du Angela, da gibt's das und das. Und ich war damals schon eine Schauspielerin und zwar eine berühmte. Also ich hatte ja was schon Katharine Blum gespielt. Also hatte ich es leichter wie viele, viele andere Frauen. Ich habe wahnsinnig viel gemacht für meine Tochter, muss ich schon sagen. Wir sind von Krautsand weg. Und ich hatte, bevor wir nach Frankreich zogen, Ärzte aufgesucht. Die eine Ärztin hat mir gesagt, machen Sie mit dem Kind alles das, was Sie mit Ihren anderen Kindern machen. Setzen Sie sie in die Pfütze und lassen sie spielen. Und der andere Arzt, der empfahl mir, alles aufzuschreiben, das und das, an dem Tag so eine Tabelle zu machen. Das habe ich gleich verworfen, weil das hat mit meinem Leben nichts zu tun. Also ich hatte den richtigen Impuls, glaube ich. Wir sind weg von Deutschland, lebten in der Auvergne, sehr einsam. Und Nele konnte leben, wie man lebt.
Und heute ist Nele 27 Jahre alt und hat sogar den gleichen Beruf wie ihre Mutter Angela Winkler. Ja. Sie ist nämlich Schauspielerin.
Ja, und zwar eine sehr gute. Und ich meine, wenn sie nicht das Down-Syndrom hätte, wäre sie ja, ich glaube, wäre sie die tolle junge Schauspielerin, die einfach wahnsinnig begabt wäre und die das spielen würde und das spielen würde und das spielen würde. Warum nicht mit Down-Syndrom?
Und sie spielt ja auch an einem Theater, diesem Rambazamba-Theater, hatten Sie eben schon erwähnt. Was ist das für ein Theater in Berlin?
Das hat Frau Gisela Höhne mit ihrem Mann Klaus Erfurt vor vielen Jahren gegründet. Da war noch die Mauer. Gisela lebte mit ihrem Mann und ihrem Sohn in Ost-Berlin und hatte es viel, viel schwerer als ich mit ihrem Kind. Moritz, das ist der Freund auch der Geliebte von meiner Tochter Nele, der kam also im Osten zur Welt und Gisela Höhne hat dann, die war am Deutschen Theater Schauspielerin, Theaterwissenschaftlerin und hat dann ihren Beruf aufgegeben und hat mit ihrem Mann die Sonnenuhr gegründet, hat mit ihrem Sohn Zirkus aufgemacht. Und daraus ist das Rambazamba-Theater entstanden und diesen Zirkus gibt es auch immer noch. Also das ist jetzt inzwischen, das Rambazamba-Theater gehört einer Werkstatt an, einer Wir-Werkstatt. Und ich bin im Vorstand, unterstütze das sehr. Und zum Beispiel war das Theater auch mit ihr, spielten sie in Wien am Burgtheater mit Medea. Da war Palmer noch am Burgtheater. Das ist 10 Jahre her. Und ein Riesenerfolg in Wien. Die haben mit dem Sportstück in Köln gespielt. Die waren Münchner Kammerspiele, haben sie gespielt. Also die ziehen auch sehr viel rum. Meine Tochter hat eigentlich genau so viel zu tun wie ich. Und ich kriege von diesem Theater sehr viel für meinen eigenen Beruf.
Was zum Beispiel?
Direktheit und Spaß. Und wie man miteinander auf der Bühne umgeht.
Auch wie man ans Publikum rangeht zum Beispiel?
Ja, weil das sind richtig alles Rampensäue. Und ich bin ja eigentlich eher so eine, die so... Ich war schon sehr, sehr scheu als junges Mädchen und musste mich richtig vorwärts tasten, dass ich vorne an die Rampe gehe. Und ich bin so, ja, eigentlich mehr auf der Bühne. Meine Stärke ist mehr so das Zuhören und miteinander spielen und dann da raus, dass ich dann rauskomme und da vorne dann stehe. Aber diese Schauspieler, die gehen ran an Speck, wie meine Mutter sagt. Die sind so direkt und die schummeln nicht. Und da kann man schon sehr, sehr viel lernen von denen. Und ich sage immer den Kollegen, Mensch, schaut euch doch das an. Und auch alle Zuschauer, die dann drin sind, die sagen, ach Mensch, wir haben eine Woche lang davon gezehrt und haben Kraft und fürs Leben gekriegt.
Das ist die Schauspielschule des Lebens. Waren Sie eigentlich auf einer Schauspielschule jemals?
Nee, oder doch. Ich war in Stuttgart mal, mit Mühe und Not haben die mich da aufgenommen und haben mich gleich nach 3 Monaten wieder rausbefördert, weil sie wussten nicht, was mit mir ist. Die haben meinen Eltern so einen Brief geschrieben, ja, wir wissen nicht, was mit ihrer Tochter ist. Entweder ist sie begabt oder nicht begabt. Wir haben 20 Schüler hier durchzubringen und die ist immer in der Ecke und macht nicht mit. Das war auch damals so. Ich bin halt so ein behütetes Kind. So, meine Mutter hat 5 Kinder und wir waren so eine Familie. Und das erste Mal war ich dann in Stuttgart, wohnte da in so einem Nonnenheim, wo ich um 10 Uhr immer nach Hause kommen musste. Und
so war das damals.
War das damals. Und der Nonne auf die flache Hand dann immer 50 Pfennig reinlegen musste, wenn ich nach 10 Uhr kam, wenn ich im Theater war. Da stand wirklich eine Nonne mit ausgestreckter Hand und ich musste der immer dann 50 Pfennig rein in die Hand. Ja, also so war das damals und...
Naja, die Begabung, begabt oder nicht begabt, was für eine Frage, denn Angela Winkler hat immerhin den Bundesfilmpreis bekommen, den Panetti-Preis.
Ja, ich habe da so mehrere Preise gekriegt.
Den Gertrud Eisholt-Ring, ein ganz wichtiger Theaterpreis.
Also ich wollte nur sagen, ich glaube, es war sehr gut. Dadurch musste ich nämlich dann ran. Dadurch merkte ich, ich will auf jeden Fall Schauspielerin werden. Ich lasse mir von der Schule nichts sagen und habe dann so meinen Weg gemacht. Bin nach München gegangen und habe Fürbringer vorgesprochen. Frau Burkwitz, das waren damals so ganz berühmte Lehrer. Die hatten immer nur einen Schüler. Oder Frau Burkwitz hatte Paare.
Vielleicht im Nachhinein der bessere Weg,
war der bessere
als
Weg
in einer Schule, in Anführungsstrichen, verdorben zu werden?
Ja, für mich war das der bessere Weg auf jeden Fall.
Und heute sind Sie unterwegs, sind an 5 Theatern gleichzeitig engagiert, Frau Winkler.
Das heißt, dieses Jahr auf jeden Fall.
Sie leben aus den Koffern.
Ja, dieses Jahr lebe ich aus den Koffern.
Wie kommen Sie mit diesem Leben klar?
Ja, ich bin in Israel gewesen, ich war jetzt in Amsterdam, ich war in Finnland, ich war in Norwegen, in Bergen. Jetzt fahre ich dann nach Russland, jetzt fahre ich dann nach Paris, dann muss ich noch nach Liège, dann muss ich nach Modena. Also sehr unterwegs.
Ja. Für eine, die eigentlich auf dem Land leben will oder gerne auf dem Land leben will, ist das schon ganz schön viel.
Nächstes Jahr will ich dadurch dann wieder dahin. Aber dieses Jahr bin ich wirklich sehr viel. Das wollte ich auch. Letztes Jahr habe ich gedacht, habe ich zu meinem Mann gesagt, ach Mensch, ich möchte nicht immer Unkraut zupfen und so immer an den Ort hin, wo wir sind, wo ich dann später sein will, wenn ich mit dem Kopf wackel, da am Meer in der Bretagne, haben wir so einen Ort.
Sie haben auch vor der Sendung zu mir gesagt, ich habe das Gefühl, ich muss noch ganz viel machen, ich muss noch ganz viel erleben, auch reisen, also ganz viel noch so mitnehmen. Woher kommt dieser Trieb, diese Lust auf das alles so plötzlich? Oder ist es gar nicht so plötzlich gekommen?
Ja, dass ich so auf Reisen gehen will, der ist schon plötzlich gekommen. Der ist seit einem Jahr da, weil ich kann noch gehen und ich merke, ja, ringsherum stirbt alles. Man ist in so einem Alter, wo ziemlich viele Freunde, also mein Lieblingsregisseur Klaus-Michael Grüber ist gestorben, Peter Zadek. Das hat mir schon zu denken gegeben, das hat mich schon ein bisschen gerüttelt. Und da habe ich gedacht, das waren so Männer, die sehr viel immer Theater gemacht haben, also Zadek sowieso, die fast gar nicht gelebt haben. Also die Theater, das Theater war ihr Leben. Es gibt viele Schauspieler, die auch so spielen, 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 spielen. Und ich möchte raus.
Sie wollen auch noch ein anderes Leben.
Ich möchte wieder dahin, wo ich auf dem Land, wo ich gelebt habe, wo die Kinder noch kleiner waren und wo wir noch nicht in Berlin gelebt haben. Seit 10 Jahren leben wir in Berlin und ich möchte wieder dahin kommen, wo ich vorher war, vor Berlin. Und ich habe ja jetzt auch schon so viel gemacht und diese großen, wunderbaren Regisseure. Mir fehlt schon sehr der Klaus-Michael Grüber.
Und Sie möchten mehr singen. Sie haben auch schon
ein paar. Ich möchte singen. Weil ich, meine Mutter kommt aus einem Musikerhaushalt und ich habe sehr viel von meiner Mutter gelernt. Die saß immer am Klavier und hat gesungen. Und so habe ich ganz viel Lieder gelernt. Die ganzen Volkslieder kenne ich. Ich kenne so viele Volkslieder und habe schon als 5-Jährige im Tunnel Königin der Nacht gesungen. Ich wollte eigentlich Sängerin werden und will das eigentlich noch. Ich möchte eigentlich singen. Und nächstes Jahr mache ich das auch. Ich mache mit dem
Thomas Quasthoff
mache ich deutsche Volkslieder. Ich glaube, Max Rabe ist da auch dabei und Udo Sahme. Also wir machen dann deutsche Volkslieder. Das ist mir ein großes Anliegen.
Es gab auch schon eine Brecht-Gala mit Angela Winkler.
Ja. Nach Milva trat ich dann auf,
Und vielleicht haben Sie auch jetzt eine Kostprobe für uns hier in Doppelkopf. Live-Gesang von Angela Winkler.
Naja, ich könnte zum Beispiel das singen, das ist ganz kurz, es ist mehr so ein, Das habe ich gesungen als jetzt Bob Wilson, mit dem ich auch sehr gerne arbeite, der ganz anders arbeitet wie Zadek, 360 Grad anders. Der bekam einen Preis jetzt in Gießen, den Heck-Roth-Preis, und er wünschte sich, dass ich ein bisschen was singe. Und da habe ich die Regieassistentin gefragt und da sagte sie mir, der mag so gern das Lied Daisy. Das hat ihm wohl seine Mutter immer vorgesungen, als er klein war. Das kann ich ja singen.
Ja, gerne.
Wow. Daisy, Daisy, give me your answer, do. I'm half crazy, all for the love of you. It won't be a stylish marriage, I can't afford a carriage, but you look sweet upon the seat of a bicycle made for two. Ja, kommen ihm immer die Tränen.
Angela Winkler, live gesungen für HR2 Doppelkopf. Wunderbar, vielen Dank. Eigentlich wollten Sie Sängerin werden, haben Sie eben gesagt, Frau Winkler, und haben doch so viele Jahre als Schauspielerin gearbeitet.
Ja.
Können Sie das überhaupt so trennen, hier singen, ja, da spielen? Wollen Sie nicht beides, Gesang, Spiel,
ja,
und Tanz?
Ja, das ist ja so. Schauspielerei hat ja sehr viel mit Musikalität zu tun. Und der Peter Zadek war ja ein sehr großer Musiker. Der hat ja auch selber Geige gespielt. Klaus-Michael Grüber hat Opern inszeniert. Also ich glaube, die guten Schauspieler und die guten Regisseure sind einfach Musiker.
Geht gar nicht anders.
Es geht gar nicht anders. Man muss ein musikalisches Gespür haben, ein Rhythmusgefühl haben. Wie Marthaler, den finde ich ja wunderbar, diesen Regisseur, wie der mit seinen Schauspielern dann singt und die Stücke bearbeitet. Also ich glaube, ich kann eigentlich nur mit Regisseuren arbeiten, die musikalisch sind. Weil es ist was ganz anderes. Man muss Musikalität in sich haben.
Muss man vielleicht auch ein bisschen Chuzpe haben, um als Schauspieler oder auch als Sänger dran zu bleiben? Ich will jetzt gar nicht sagen berühmt und reich werden, aber dran zu bleiben an seinem Beruf, so wie Sie es damals gemacht haben, als Sie in der Provinz waren, in Castrop-Rauxel, und an Peter Stein von der Schaubühne geschrieben haben, das, was wir hier machen, das müssen Sie sich mal anschauen. Daraufhin haben Sie das Engagement in der Schaubühne
bekommen. Ja, ich habe drei Briefe geschrieben, wo ich wirklich was wollte. Das war, zu Peter Stein zu kommen. Da habe ich dem Peter Stein einen Brief geschrieben. Ich möchte in ihre Gruppe. Ich wollte immer mit Kollegen zusammenarbeiten. Ja, ich wollte immer gemeinsam was aufbauen. Und Hans-Dieter Schwarze, damals hörte ich, der macht in Castrop-Rauxel was auf. Das WLT, das Westfälische Landestheater, habe ich geschrieben. Dann habe ich dem Thomas Ostermeier geschrieben, weil ich mit einem jungen Regisseur arbeiten wollte.
Also ist doch da so ein roter Faden, der sich durch Ihr ganzes Leben durchgezogen hat. Wenn Sie was wollen, dann versuchen Sie, da hinzukommen.
Ja, ich wollte letztes Jahr reisen und das ist irgendwie passiert, mehr aus Zufall oder mehr. Ja, ich wusste ja gar nicht, dass dieses Drei-Groschen-Oper, was ich mit Bob Wilson mache, so ein Riesenerfolg wird, das immer eingeladen wird. Es wird ja da überall eingeladen. Und auch dieser Ibsen, dieser Johann Gabriel Borgmann, wird auch überall eingeladen. Also diese zwei Stücke sind Riesenerfolge, die überall eingeladen werden. Und dadurch ist das entstanden. Also mein Wunsch ist erhört worden und nächstes Jahr habe ich einen ganz anderen Wunsch. Ne? Und der wird, glaube ich, auch erhört, dass ich wieder aufs Land gehe.
Ein Leben ohne Theater, ohne Film, könnten Sie sich zur Not vorstellen, hatten Sie schon gesagt, wenn es denn sein müsste?
Ja, aber ich will meinen Beruf ja nicht aufgeben, wenn ich aufs Land gehe. Ich möchte da schon weitermachen, aber nicht um das Leben verdienen zu müssen.
Wäre jemals ein anderer Beruf als Schauspielerin und jetzt auch Sängerin für Sie in Frage gekommen, Frau Winkler?
Ja, ich wollte, als ich 10 Jahre alt war, Tierärztin werden oder im Tierpark,
ich auch werden.
Ja. Im Tierpark Tierpflegerin werden. Ich wollte Gärtnerin werden, ich wollte Lehrerin werden. Ja.
Und das alles waren Sie vielleicht schon mal und können Sie vielleicht noch werden in Ihren Rollen als Schauspielerin.
Ja, da ist ja alles drin, da kann ich ja alles ausleben.
Und diese Leidenschaft für Ihren Beruf, Frau Winkler, die können die Hörerinnen und Hörer von HR2 Kultur auch heute Abend wieder erleben um 21.30 Uhr. Denn da spricht Angela Winkler die Rolle der Lyrikerin Gertrud Kollmann nach einem Hörspiel von Gerlind Reinshagen, eine ganz bekannte Theaterautorin, die inzwischen auch schon 80 ist. Die Frau und die Stadt heißt das Hörspiel. Regie Andrea Ghetto, Musik Sabine Wortmann. Gertrud Kollmann ist eine Lyrikerin, allerdings keine sehr bekannte zu ihrer Zeit, auch heute noch nicht. Und sie fand auch damals überhaupt keinen Anschluss an die Künstlerszene in Berlin, möglicherweise, weil sie ihren kranken Vater gepflegt hat. Sie war Jüdin. Die Deportation stand kurz bevor und sie plant ihren Selbstmord mit einem Sprung von der Berliner Siegessäule. Sie klettert auf die Säule und kehrt wieder zurück und geht schließlich erhobenen Hauptes ins KZ, wenn ich das mal so kurz zusammenfasse. Und die Autorin Reinshagen, Gerlind Reinshagen, spricht die Zwischentexte sogar selbst.
Ja, das finde ich wunderbar.
Haben Sie direkt mit ihr zusammengearbeitet bei diesem Hörspiel?
Nein, ich habe sie mal kennengelernt. Und da sprach sie von dem Stück »Die Frau und die Stadt« und wünschte sich, glaube ich, damals, dass ich das auf dem Theater spiele. Und da habe ich ihr immer gesagt, ach, ich glaube, es ist besser, dass man das im Radio macht.
Und genau das können Sie heute Abend erleben, hier in HR2 Kultur. Das Hörspiel »Die Frau und die Stadt« mit Angela Winkler, heute zu Gast in Doppelkopf bei HR2 Kultur. Mein Name ist Karin Röder. Vielen Dank, Frau Winkler.
Danke.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.